Deutschlandfunk Interview.
Heute mitgehört hat der Kollege Gerd Antes, Medizinstatistiker aus Freiburg, jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen, Herr Antes.
Guten Morgen aus dem Süden.
Herr Antes, erstmal beunruhigen Sie eigentlich die aktuell eher hohen Infektionszahlen oder beunruhigen Sie die nicht?
Nee, was mich ernsthaft beunruhigt, das ist das Umgehen damit, gerade auf der politischen Ebene. Aber in der Sache beunruhigt es mich gegenwärtig nicht, was nicht heißt, dass wir nicht aufmerksam hinschauen sollten.
Sind Sie jetzt ein Verharmloser geworden? Ich erinnere mich an andere Gespräche mit Ihnen.
Nö, ich war eigentlich immer ein Mann der Mitte und ein Realist, und zwar ein datenorientierter Realist.
Was heißt denn das, die hohen Infektionszahlen im Moment, und warum sind Sie da relativ gelassen? So interpretiere ich gerade, was Sie bisher gesagt haben.
Naja, wir machen schon wieder den Fehler, obwohl eigentlich schon im letzten Sommer festgestellt haben, dass die Infektionszahlen nicht der richtige Parameter sind, um das Geschehen zu kontrollieren. Und auch jetzt, heute Morgen wurde gerade in den Nachrichten schon gesagt, dass das RKI das Ende der Sommerwelle erklärt hat. Aber sie haben sich wieder an den Infektionszahlen orientiert. Und wir hatten keine Sommerwelle bei den Krankenhauseinweisungen und bei den Intensivstationen. Das ist einfach richtig eine Fehlinformation vom RKI.
Was sind die richtigen Parameter aus Ihrer Sicht?
Naja, einmal natürlich die Krankenhausbelastung, die beiden habe ich eben schon genannt, also Einweisung und auch die Intensivstation. Und die andere natürlich auch dort, wo wir Funktionsausfälle haben, wo wir die Funktion unbedingt brauchen. Also da wurde immer das Beispiel die Feuerwehr genannt. Ja, also, und wir sehen ja jetzt, im Moment geht es den Arztpraxen ganz schlecht. Den niedergelassenen Ärzten, weil sich pausenlos Angestellte krank melden, aufgrund eines, und das ist ein kleiner Skandal im Skandal, aufgrund einer sozusagen telefonisch erfolgten Krankmeldung, weil sie angeblich positiv getestet seien. Und das Ganze läuft ohne jeden Kontrollmechanismus.
Was müsste sich denn da ändern aus Ihrer Sicht?
Also in der Sache jetzt, das ist ja nur ein Problem, aber irgendwie, dass man dann entweder vom Schnelltest elektronisch übermittelt, also das geht so schnell, auf keinen Fall. Aber es müsste eigentlich erstmal die Aufregung weggenommen werden. Da gibt es ein spektakuläres Interview mit einer dänischen Epidemiologin und die sagt ganz stolz, Dänemark war und ist führend bei den Öffnungen. Begründet das lupenrein. Und wir, glaube ich, im Moment, weil wir alles wieder versäumt haben, müsste man auf unsere hochkompetenten Nachbarn schauen und das soweit wie es geht kopieren.
Was könnten wir denn aus Ihrer Sicht jetzt von diesem dänischen Beispiel zum Beispiel lernen?
Na, erstmal die Kommunikation und die Diktion, also die ganze Ansprache, die war, und das kommt auch nicht vor, die ist nicht Alarmismus und alarmierend in dem Sinne, sie sagt zum Beispiel ganz klar, auch sogar über Deutschland, in Deutschland gibt es keine bedrohliche Situation und bei uns wird permanent Alarm gemacht, wir haben die meisten Intensivbetten in Europa und das Ganze, also mal ein bisschen runterzufahren. Und dann gleichzeitig aber auch, und die Studie ist zu spät gemacht worden, wir machen jetzt gerade die Studie, die uns im Herbst den Immunstatus der Bevölkerung zeigen soll. Und die ersten Ergebnisse kommen im September, also schon wieder nachdem das im Gesetz festgegossen wird. Und also im Moment muss man so ein bisschen das Krisenmanagement auf den Umgang damit konzentrieren und nicht auf das Virus.
Liegt das möglicherweise daran, dass der ein oder andere immer noch das Gefühl hat, wir müssen Zero-Covid machen, was ja die Chinesen übrigens versuchen? Wie beurteilen Sie den chinesischen Weg zum Beispiel?
Das ist sozusagen eine chronische Katastrophe und sie werden auch daran kaputt gehen, also nicht im großen Sinne, aber weil sie ökonomisch enorme Schäden einrichten. Und da ist auch wieder typischerweise ein Vorbild Neuseeland, aber auch Australien, die es auch versucht haben und sich dann offiziell wirklich gerade von der sehr kompetenten neuseeländischen Ministerpräsidentin verkündet, von No-Covid verabschiedet haben. Ich selbst habe in keiner Sekunde daran geglaubt, dass es überhaupt nur ein Versuch wert wäre.
Naja, der entscheidende Argumentation lautet ja immer so, wir müssen Infektionen verhindern, weil dann eben irgendwann möglicherweise die Krankenhäuser volllaufen. Sie sagen, der Immunstatus der Bevölkerung ist inzwischen so gut, aber Sie können das natürlich nicht sagen, weil Sie es wissen, sondern weil Sie es vermuten, oder?
Naja, ja, eines ist das, aber es ist mehr als eine Vermutung, weil wir ja das, wenn man das vergleicht, Großbritannien hat die Zahlen alle präzise, auch wieder ganz typisch schon im Februar. Und die wissen auch, wie viel sie geimpft haben und dann wissen sie auch, wie viel die Dunkelziffer ist, sodass die Summe sehr hoch liegt, weit über 95%, 97%. Die Zahlen haben wir nicht aber wir sind in jeder Beziehung vergleichbar mit Großbritannien und auch mit Dänemark. Deswegen, und das ist das Beruhigende daran, liegen wir in der gleichen Größenordnung und das ist entspannt.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Studie, um genau das herauszufinden, was wir da besprechen, kommt erst im September. Was ganz präzise brauchten wir? Sie sagen, viel zu spät, aber was brauchten wir?
Naja, das, was ich schon im Frühjahr 2020 gesagt habe, wir brauchen einen Generalplan. Was sind die wichtigsten Fragen, die wir beantworten müssen und wann? Dann ist die Frage, können wir die Informationen aus dem Ausland kriegen? Die Talkshows sind ja voll mit Studienergebnissen aus dem Ausland, immer Israel, Katar, Skandinavien. Und da muss man die machen und auch zwar ökonomisch so einfach wie es geht und schnell, aber auch die richtigen rechtzeitig anfangen und dann die Ergebnisse kompetent kommunizieren. Das sind so die großen Punkte dabei. Und das ist praktisch auch bis heute, muss man bösartigerweise sagen, es hat sich nicht richtig substanziell verbessert.
Ja, woran liegt das denn einfach? Sind hier nur dumme Menschen, die hier handeln, oder woran liegt das?
Ja, das wäre jetzt vielleicht zu kühn, das zu sagen, aber Deutschland ist traditionell schwach bei empirischen Wissenschaften und dann kommen enorme Interessenkonflikte. Also ich kann Ihnen eine Fülle von Beispielen nennen, wo einfach Dinge nicht gemacht werden, weil Leute sozusagen eher ihre eigenen Interessen bedient haben, obwohl wir unter einer so großen Bedrohung waren. Also das Interessenkonflikt ist das Schlagwort, was eine Riesenrolle spielt.
Kommen wir mal auf so eine ganz praktische Frage. Und welche Evidenz gibt es da? Das frage ich Sie dann auch. Stichwort vierte Impfung. Da hören wir eben die ganz unterschiedlichen Dinge. Herr Lauterbach mit seinem professoralen Hintergrund sagt das ein oder andere. Die STIKO sagt was anderes. Und am Ende weiß kaum noch einer, soll ich mich nur impfen lassen oder nicht. Was wissen wir über diese Frage? Oder müssen wir auch manchmal zugeben, wir wissen es noch nicht?
Ja, vieles wissen wir nicht. Und da gibt es auch Wissenschaftler, die das sehr deutlich so sagen. Und dann ist wieder die Risikoabwägung gegen den Nutzen. Und wenn dann die vulnerablen Gruppen betrachtet werden, auch entsprechend in dem Alter, dann könnte man in Anführungszeichen unvorsichtiger sein mit der vierten Impfung, als jetzt zum Beispiel bei Kindern, wo die auf der einen Seite kaum Nutzen davon haben, warum will ich dann das Risiko der Impfung eingehen? Also da in diesem Widerspruch befinden wir uns. Aber das ist völlig typisch in der medizinischen Intervention. Aber ich möchte noch eine Sache auch sehr deutlich formulieren. Unser Gesundheitsminister hat keinerlei Kompetenz, was Virologie angeht. Also der hängt sich teilweise in einer Art aus dem Fenster, die ist schwer übergriffig und da sollte er, wenn er es nicht selbst macht, von anderen zurückgepfiffen werden.
Sind Sie ein viertes Mal geimpft?
Natürlich nicht. Aber ich werde es im Herbst bedenken. Und da kommt ja auch noch rein, ob eine Omikron angepasste Impfstoff kommt, dann ist die Lage ja auch schon wieder neu. Aber jetzt, ich habe neulich gerade auch von einem Statistiker gehört, sofort viertes Mal impfen. Ich wüsste gar nicht warum. Ich bin dreimal geimpft, bin infiziert worden, hatte die Symptome auch. Ja. Und völlig klar, ich hätte in den Tagen nicht arbeiten können. Also wenn ich ein Kraftfahrer gewesen wäre, ist wenig gegangen. Und damit kommen genau dann die Schäden, wo unsere normale gesellschaftliche Routine schwer beschädigt wird an der Stelle.
Das war Gerd Antes, ein weiteres Plädoyer für weitere Zahlen. Das haben Sie schon mehrfach hier gehalten, heute Morgen erneut. Danke, Herr Antes. Tschüss.
Danke.